Das nehme ich mal mit.
Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge. Wir haben uns endlich mal wieder zusammengesetzt, um diesen Podcast aufzunehmen.
Na?
War eine Menge los, oder?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen?
Vor zwei Wochen, ja. Das heißt, wir haben die letzte Woche, die, glaube ich, sehr prägend war, überhaupt noch gar nicht verarbeitet.
Ja, wie der Rest der Republik.
Genau. Und wobei es das letzte Mal, glaube ich, echt was hätte zu besprechen gegeben. Ein paar Sachen von dir sollten wir hier jetzt aber auch anreißen zumindest, auch wenn natürlich schon vieles gesagt wurde.
Ja.
Ist es mit Sicherheit sinnvoll, auch hier anzusprechen. Was waren denn so für, also beziehungsweise...
Worüber sprechen wir überhaupt?
Ja. Also, ja, wir sind total kryptisch. Wir kriegen uns überhaupt gar nicht sortiert. Ich nehme mal die Brille ab und wir denken mal nach. Was ist passiert? Thüringen, ganz offensichtlich. Mhm. Dann hatte ich so eine NICAP-Debatte und habe, mhm. Die letzte Woche nochmal ganz besonders intensiv wurde. Mal schauen, wie es jetzt auch weitergeht.
Ja.
Dann war ich erkältet. Mhm. Das hatte aber nicht so viel Nachrichtenwert. Was war noch? Was ist quasi noch ein Zettel?
AKK.
AKK, stimmt. März, CDU-Parteivorsitzende tritt zurück.
März beansprucht für sich, das zu machen. Lindner ist noch nicht zurückgetreten.
Richtig.
Und ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ich glaube, wir können das ein bisschen chronologisch durchgehen. Das sortieren wir einfach mal. Thüringen, dann landespolitische Debatten, die hier stattfinden.
Ja.
Und dann einfach mal allgemein politisch aufs Land blicken, würde ich sagen.
Ja, und da wir jetzt, heute haben wir Donnerstag, morgen um 15 Uhr am Freitag wird das hier veröffentlicht. Da können wir vielleicht auch über ein paar Sachen schon sprechen, die morgen im Laufe des Tages passieren werden.
Ja.
Fällt mir gerade. Wir müssen dazu sagen, Amina und ich haben zu dieser Folge, also wir machen generell kein Skript oder so, wir haben aber häufig vorher eine gewisse Vorbesprechung, was wir ansprechen wollen. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Das heißt, es wird eventuell
super edgy.
Noch konfuser sein, aber es liegt so viel auf dem Tisch, dass wir uns sagen, komm, da müssen wir jetzt nicht überlegen,
worüber reden wir diesmal. Die Sachen müssen wir einfach nur aufsammeln
und verarbeiten. Es ist einfach abholen, genau. Wo die Leute sind. Ne?
Genau. Nee, Thüringen, letzte Woche Mittwoch, vielleicht auch mal so zur Verortung, letzte Woche Mittwoch war ich auf dem Weg nach London zum German Symposium und habe auf mein Handy geguckt und habe gemerkt, okay, scheiße, das passiert gerade irgendwie in Deutschland, du bist auf dem Weg nach Großbritannien. Und das war irgendwie ein komisches Gefühl, muss ich schon sagen. Und
wie hast du es mitbekommen? Auf der Handy? Okay, also ganz normal über Nacht.
Genau, also ich habe ein Handy. Ja. Und
über das ist diese Mobilität, ne?
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe das dann über einem Handy verfolgt und habe dann natürlich gegen sofort alle politischen WhatsApp-Gruppen, die es natürlich offiziell nicht gibt.
Ja, vor allem nicht bei WhatsApp.
Bei WhatsApp tatsächlich nicht. Ja. Alle Gruppen, die man so hat und alle Kanäle wurden dann auch immer wild bespielt und die Ticker- und Push-Nachrichten haben sich dann da ja auch überschlagen. Das war auf jeden Fall Phase erstmal und ich fand das ehrlich gesagt ganz spannend, das dann aus Großbritannien auch zu beobachten, weil man da natürlich auch die britische Perspektive darauf mitbekommen hat, kurz nach der ganzen Brexit-Situation auch, die ja auch irgendwie quasi kurz vorher war, dass es offiziell ist, dass Großbritannien austritt, war irgendwie eine krasse, turbulente Woche.
Wenn wir es chronologisch machen, beschreibe ich immer, wo ich war. Ich war währenddessen hier im Landtag, wir haben es ja ein bisschen so aufgeteilt, du machst die internationalen Termine. Und ich mache hier die. Also es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. So, ne? Mittlerweile auch so durch, dass ich gar nicht angefragt werde.
Okay, let's skip that.
Und die, genau, ich hatte hier Facharbeitskreis Finanzen mit Monika Heinold und unserer Finanzministerin hier in Schleswig-Holstein. Und wir waren so ein bisschen perplex. Also, ich habe es auch dann Eilmeldungen, Spiegel oder Tagesschau oder so bekommen. Und wir waren auch so, okay, gut, das wird jetzt die nächsten Stunden und Tage prägen, diese Wahl von Kemmerich. Da wusste ich über die Einzelheiten noch gar nicht Bescheid, wer ist noch angetreten und so weiter. Aber mir war klar, es muss ja mit den Stimmen der AfD passiert sein.
Ja.
Und insofern, es gab ja irgendwie 12 Szenarien, die hätten passieren können. Und
bloß die FDP und CDU haben sich keine Gedanken über dieses Szenario gemacht.
Das
ist ja auch nochmal so ein super krasser Punkt. Und ich finde, um nochmal quasi chronologisch weiter nach vorne zu springen, wir hatten ja vor ein paar Wochen, Monaten, auch innerhalb unserer Partei, also du und ich, Lasse Petersdotter, hatten ja so eine Debatte auch angestoßen, was bedeutet das eigentlich für uns als Grüne,
ja.
wenn die CDU, damals ist man ja noch von einem Szenario, deswegen kam ich gerade darauf, das Szenario in Thüringen, ein CDU-MP wird gewählt mit den Stimmen von der AfD, was bedeutet das?
Ja.
Und wir haben halt viel eher als Landesverband oder als landespolitisch Verantwortliche, die mit CDU und FDP ja auch zusammen regieren, uns die Frage gestellt, was bedeutet das für uns? Und ich finde, und das war ja schon ein Stück weit vorausschauend an der Stelle quasi, sich diese Frage zu stellen. Aber über die FDP hat halt keine Sau nachgedacht. So, und das hat man auch gemerkt dann in den letzten Tagen und Wochen, wobei das eine ja eine Mythos-Erzählung ist, so nach dem Motto, man wusste all dieses nicht.
Ja,
und das andere ist quasi ja, keine Ahnung, man war überrascht oder was weiß ich was. Oder man wusste es bewusst.
Ja, und die, zu dem Zeitpunkt, als wir darüber erstmals gesprochen haben, das war Oktober 2019, also kurz nach der Wahl, war ja bei der FDP noch nicht mal sicher, ob sie reinkommt. Also die FDP ist ja mit 5,001% in den Landtag reingekommen, mit, ich glaube, 72 Stimmen
oder was. Ja, 73 oder sowas, ne?
Lass es mehr oder weniger sein, aber auf jeden Fall mit einer Handvoll Stimmen in den Landtag gekommen und hat dann jetzt für kurze Zeit den Ministerpräsidenten gestellt. Das kann man grundsätzlich schon irgendwo in Frage stellen, aber auch deswegen hat man sich damals darüber keine Gedanken gemacht, aber uns war früh bewusst, dass wenn einer unserer Koalitionspartner hier, CDU oder FDP, gar eine Koalition angeht, das war ja damals auch noch Diskussionsstand, mit der AfD, dass das auch Auswirkungen auf die Politik hier hat.
Ja.
Nun müssen wir nicht ins Theoretische reden, so weit ist es dann doch nicht gekommen, aber wenn man sich von denen mitwählen lässt, und zwar ganz bewusst, dass auch das hier für Probleme sorgt, war auch sehr schnell bewusst. Deswegen haben wir dann als Fraktionsvorstand sehr schnell entschieden, an dem Mittwoch auch eine Fraktionssitzung einzuberufen, auch mit den MitarbeiterInnen, und gesagt, so, wir müssen jetzt darüber sprechen.
Ja.
Weil Kemmerich sich dessen bewusst sein musste, dass er Stimmen der AfD bekommen hat, spätestens dann, als der Kindervater, der AfD-Kandidat, eben keine Stimmen erhalten hat.
Ja.
Und es eine 44-45 Situation war, was ja auch dazu geführt hat, dass ganz klar war, dass quasi er wurde mit der Stimme von Höcke gewählt, um es mal so ein bisschen drastischer auszudrücken. Und zwar, weil man, um weiter in diesem Bild zu bleiben, der Auffassung war, dass Höcke und Ramelow gleich schlimm sind.
Ja.
Und ich finde, das ist wirklich die Wurzel des ganzen Problems.
Total, total.
Diese Gleichsetzung von links und rechts.
Genau, und man hat sich ja gerade auch in der CDU total gefeiert dafür im letzten Jahr, dass man auf dem Bundesparteitag diesen Beschluss gefasst hat, zu sagen, irgendwie weder mit rechts noch mit links.
Ja.
Und jeder andere Mensch, der da drauf blickt, glaube ich, hat sich gedacht, okay, ihr wisst schon, dass ihr gerade voll in die Scheiße reinlauft. Ne? Wenn das nämlich irgendwie die Erzählung ist, die für euch funktioniert, dann heißt es halt einfach, dass man genau in so eine Situation reinläuft. Und ich weiß noch, dass ich, als ich bei Böhmermann im November war, da hat er mir in der Show auch die Frage gestellt, so, ja, was bedeutet all das und so auch für uns in Schleswig-Holstein und so weiter.
Genau.
Und ich meinte zu dem Zeitpunkt halt auch so, ich glaube, die CDU ist gerade jetzt in dieser Situation, weil sie diese Gleichsetzung immer weiter erzählen, eine Theorie, eine Hufeisentheorie quasi, die dem ja zugrunde liegt, die immer wieder quasi widerlegt wird und da, wo so viele Menschen und Wissenschaftlerinnen sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man jetzt in so eine Situation hineinläuft. Was, glaube ich, auch nochmal spannend zu wissen ist für Leute, die hier aus Schleswig-Holstein zuhören, ist, wie verhält sich eigentlich CDU, wie verhält sich eigentlich die FDP hier im Lande? Und gerade Karin Prien, unsere Bildungsministerin, und auch Daniel Günther, unser Ministerpräsident, sind da, finde ich, sehr progressive Stimmen an der Stelle, was nicht selbstverständlich ist für die beiden Parteien, muss man auch offen und ehrlich sagen. Die da, wo Karin Prien jetzt am letzten Wochenende gesagt hat, diese Gleichsetzung von links und rechts macht keinen Sinn so, und vor allem auch Ramelow, den sie für einen guten MP hält, so in Verruf zu bringen und mit Höcke gleichzusetzen, ist halt problematisch. Und Daniel Günther hat halt auch ja schon im Vorfeld, ne, also auch ja Monate...
Einen seriösen MP. Also ich will nur sagen, dass Karin Prien findet jetzt Ramelow nicht gut.
Nee, was habe ich denn gesagt?
Einen guten MP. Also
ja, also das,
guten
ja, sie hat gesagt, das ist ein respektabler Typ.
Genau,
ist so,
genau.
Ne? Also ich finde, das ist ja durchaus eine Aussage, die in die Richtung geht.
Ja, ja,
und jetzt nicht so nach dem Motto, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kommunist oder so.
Genau.
Und Daniel Günther hatte ja im Vorfeld auch immer gesagt, so, man müsse über die Frage diskutieren, wie sieht es aus mit den Linken im Osten. Und da, wo er ja auch viele Klatschen sich eingeholt hat von seiner eigenen Partei, aber er recht behalten hat. So, weil jetzt stellt sich diese Frage halt nach wie vor und man denkt sich so, dieses Szenario wurde nicht gut vorbereitet oder wurde nicht durchdacht irgendwie.
Er hat am Wahltag selbst ja noch am Mittwoch, da habe ich, ich glaube, das war Deutschlandfunk gehört, da hat er morgens auch noch gesagt im Radio, Leute, wir haben ein Problem damit, dass sich die CDU zu wenig mit den Forderungen der Linken auseinandergesetzt hat, auch in dieser konkreten Situation. Und wenn es einfach, es gibt im Thüringer Landtag keine Mehrheit ohne die Linke oder die AfD. Man muss sich für eines von beiden entscheiden. Und da kann man noch so sehr sagen, oh, aber wir wollen das ja nicht, weil wir wollen auch, also die Linke ist ja irgendwie eine SED-Nachfolgerpartei. Das stimmt und das muss man auch kritisieren und auch aufarbeiten. Das arbeitet die Linke allerdings auch auf. Aber mich nervt es auch gewaltig, wie sehr sich CDU und FDP, aber insbesondere CDU, da aus der Verantwortung zieht.
Total. Weil und die eigene Historie nicht
genau, bearbeitet. Und die CDU selbst nämlich nur mal auf einem kleinen Parteitag das Thema mal behandelt hat. Aber grundsätzlich, die CDU hat quasi die DDR-CDU einfach vereinleibt, also hat einfach übernommen. Es gibt allein in Thüringen drei CDU-MinisterpräsidentInnen, die vorher in dieser Blockpartei der DDR war. Also die sind da längst nicht so mit einer so weißen Weste, wie sie das gerne darstellen. Das ist ja auch, auch der Konflikt am Anfang 2014, als die Grünen mit den Linken koaliert haben gewesen. Weil die Grünen haben sich ja komplett neu gegründet nach dem Fall der Mauer und quasi der Wiedervereinigung hat man nicht die alte, hat man nicht irgendwie eine DDR-Partei übernommen, sondern ist mit einer Bürgerbewegung zusammengekommen. All das historisch alles hochkompliziert. Aber nichtsdestotrotz war das 2014, als man dann mit einer Koalition mit Ramelow eingegangen ist, ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Rolle der Linken aufarbeitet. Und das hat man auch sehr stark gemacht und sehr wichtig gemacht. Und hier dann weiterhin diese Gleichstellung. Es ist ein Graus. Ich glaube, wir sollten ohnehin mal so eine Sonderfolge dazu machen zum Thema links-rechts und diesen Hufeisentheorien und so weiter, weil das eben dann doch sehr ins Detail auch gehen wird. Aber endlich mal ernsthaft diskutiert werden muss.
Ja. Und ich habe das Gefühl, bei all dem, was wirklich fatal ist, ja auch durch die Wahl, die dort stattgefunden hat, des MPs Kemmerich, sind diese Debatten jetzt auf einmal mehr auf dem Tisch. Also ich weiß nicht, ob ich das nur aus meiner Twitter-Bubble heraus quasi so wahrnehme, aber diese Diskussion findet ja ein Stück weit statt. So, es braucht eine neue Einordnung von Konservativen und Liberalen, was diese Frage angeht. Sie kommen um diese Frage nicht herum. Und sie konnten das, glaube ich, in den letzten Jahren immer ganz hervorragend einfach so machen wir nicht, wollen wir nicht. Aber die Parteienlandschaft, die Gesellschaft hat sich verändert. Die klaren Mehrheitsverhältnisse sind andere geworden. Du musst dich mit dieser Frage auseinandersetzen. Mhm. Und ich habe gestern Abend noch so einen Zeitartikel gelesen von, und da wurden alle Landtagsabgeordneten aus Thüringen von der CDU befragt. Ja. Mhm. Warum hast du mir geschickt. Genau, das habe ich dir geschickt, weil du kein Abo hast. Naja, andere Story. Die haben sich dann da ja zu positioniert und ich finde, das ist schon krass, ehrlich gesagt, wie die Erzählung oder wie das auf einmal die ganze Situation vom letzten Mittwoch quasi jetzt in eine ganz merkwürdige Richtung auch geht. Also ich habe einerseits das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber das wüsste ich gerne mal, dass es sich zerfasert. Also die Situation ist super chaotisch und du weißt nicht so richtig, was passiert da gerade eigentlich in Thüringen. Du hattest am ersten Tag vielleicht noch so einen Durchblick und wusstest, okay, das passiert gerade irgendwie, ne, so tickermäßig. Und jetzt gerade denkt man sich so, okay, wo stehen die eigentlich gerade? Was passiert da gerade eigentlich in Thüringen und welche Entscheidungen werden sie treffen? Dann gibt es eine neue Wahl zum MP, wird es eine geben, wird es eine Neuwahl geben und so weiter. Ne? Mhm. Aber diese Positionierung von den CDU-Abgeordneten und warum sie es getan haben, das geht von A bis Z. Ne? Mhm. Also so Leute, die dann irgendwie zum Beispiel sagen, oder ein Abgeordneter, der sagt irgendwie in seinem Wahlkreis, wurde das für gut angenommen, dass sie den gewählt haben, den Kemmerich, auch wenn es mit den Stimmen von der AfD war, dann irgendwie Abgeordnete, die sagen, so ja, die wussten nicht, dass die AfD da mitspielen wird. Auch diese Erzählung quasi von die AfD hat uns alle reingelegt. Und ich mir denke so, Leute, ganz echt, das ist echt die schäbigste Erzählung. Es wirklich, das macht mich so wahnsinnig. Ne? Diese Erzählung von wegen, wir wurden reingelegt. Doch ich mir denke so, Leute, ihr tragt ein bisschen mehr Verantwortung, als diese Erzählung von euch geben zu können.
Ich, Also ich glaube, da wird man ganz viel aufarbeiten müssen. Also zum einen, wo steht eigentlich die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen, ja, auf die bisher wenig geguckt wurde. Ja. Also man hat sich ja sehr auf die FDP fokussiert, mhm, auch wenn das da dann weniger Konsequenzen gab. Ich meine, die CDU war da ja häufig viel, viel konsequenter. Hat auch damit zu tun, dass Kemmerich eben diese Wahl angenommen hat. Er hätte die Wahl ablehnen sollen, aber
das war
eine komplett andere Situation gewesen. Wenn wir jetzt aber die CDU in Thüringen angucken, und man hat sie auch nicht so im Fokus gehabt, weil eben sich viele in der CDU deutlicher distanziert haben. Mit Daniel Günther, Karin Prien, Paul Ziemiak und so weiter. Die haben zumindest deutlicher gesagt, dass sie das falsch finden, als das viele Landesverbände der FDP getan haben. Und die CDU in Thüringen, zum einen, glaube ich, wird das interessant sein, wie stehen eigentlich die Abgeordneten da? So wie ich das bisher wahrnehme, ist es ein bisschen geteilt. Die einen würden sich wirklich gerne der AfD etwas öffnen und die anderen nicht. Das haben
wir einige auch gesagt. Ich glaube, genau, in Sachsen-Anhalt gab es auch Stimmen.
Ja, genau. In Sachsen-Anhalt, das wird auch nochmal besonders spannend, weil Sachsen-Anhalt, zuletzt hat da die CDU ein Papier veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wir müssen das Soziale mit dem, oder das Nationale mit dem Sozialen wieder zusammenführen, wo ich sage, what the fuck? Mhm. Merkt ihr eigentlich, whatever.
Ja.
So, und dann bei Thüringen, das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und diese Fragen, welche Rolle haben auch einzelne Mitarbeiter gespielt, die vielleicht ein Interesse daran haben, sich der AfD zu öffnen. Und also das wird auch nochmal irgendwie sehr, sehr spannend werden. Und also wie zufällig war diese ganze Veranstaltung, dass die komplette AfD auf einen Schlag für Kemmerich gestimmt hat und die komplette CDU wohl auch für Kemmerich gestimmt hat. Wie zufällig ist diese Veranstaltung gewesen? Gab es da vielleicht doch die ein oder andere Absprache oder zumindest das interne Drängen dahin, dass man am Ende dieses Ergebnis hat und so? Da wird man, glaube ich, ganz, ganz viel aufarbeiten
müssen. Total, total. Und ich glaube halt einfach mal, um so ein bisschen weg aus dem Fokus Thüringen zu kommen quasi, hat man halt einfach auch nochmal gemerkt, wie krass wichtig das eigentlich ist, dass wir uns als Landespolitikerin im Klaren darüber sein müssen, dass alles, was wir tun, natürlich in einem Gesamtkontext ist. Also ich meine, wir reden da super oft und viel drüber, dieses so, ne, Politik wird nicht nur in Berlin gemacht, Politik wird auch auf jeder Landesebene, auf jeder Kommunalebene gemacht. Und was da passiert, ist halt nicht losgelöst vom gesamtdeutschen politischen Kontext quasi. Und das finde ich halt irgendwie total schwierig, weil jetzt auch ein Stück weit so diese Erzählung ist, ja, und dann hat irgendwie Merkel aus Südafrika heraus, die war ja da und hatte da irgendwie politische Gespräche und so weiter, sondern wurde ja dann aus Südafrika angerufen und hat gesagt, so, das muss ja alles zurückgenommen werden, wie undemokratisch, und aus Berlin, aus den Parteizentralen kommen jetzt die Ansagen, was hier passieren muss. Mhm. Und mir denkst so, wenn ich davon spreche quasi, dass man sich über seine eigene politische Verantwortung auch in einem gesamtdeutschen Kontext im Klaren sein soll, dann meine ich damit nicht, dass Berlin quasi Ansagen machen muss und die Landesverbände müssen das machen, sondern dass jeder sich als Puzzleteil verstehen muss. So. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du die Argumentation teilweise anhörst von den Leuten dort vor Ort, von den CDU-Lern und FDP-Lern, so nach dem Motto, das, was wir hier machen, das ist irgendwie unser Bier. So, dass ich mir denke, so, nee, das ist halt nicht dein Bier. Mhm. Genauso wenig wie, wenn wir hier in Schleswig-Holstein politische Entscheidungen treffen, das nicht nur unsere Angelegenheit ist. So, weil die Grenzen halt verschwimmen an der Stelle so.
Ja, und gleichzeitig natürlich wird auch auf Bundesebene sich dazu geäußert, wenn es eine Entscheidung gibt, die von besonderem Interesse ist. So. Und da gibt es aber keine Zwangssituation.
Ja.
Wenn zum Beispiel NICAP, Vollverschleierung, da habe ich sehr scharfe Kritik von Cem Özdemir bekommen für meine und für unsere
Position. Ja, wir insgesamt ja als Grünen Schleswig-Holstein.
Und dann auch von Robert Habeck, der gesagt hat, der sieht das durchaus anders an. Der war aber nicht so scharf wie Cem. Ja, und das kann man auch so zur Kenntnis nehmen, das ist auch wichtig und das ist dann auch eine Debatte, aber man muss sich ja nicht in allem immer einig sein.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass die Parteizentrale in Berlin dann sagt, hier übrigens, Peter Söder, du musst jetzt so stimmen, ansonsten gibt es Konsequenzen. Und diese Erzählung wird ja bei der CDU gerade sehr stark aufgemacht.
Ja.
Merkel würde da quasi denen, also das ist ja so weit, dass die AfD Merkel jetzt wegen Nötigung angezeigt hat. Völliger Schwachsinn, wird nie durchkommen, geht nur um ein paar Pressemitteilungen dazu. Aber trotzdem, so eine Geschichte wird da jetzt gerade aufgemacht, als wäre Kemmerich zum Rücktritt genötigt worden von Merkel.
Von Angela Merkel.
Sorry, das ist eine politische Debatte, die kann man auch führen, ob sein Annehmen der Wahl gut oder falsch war. Und die meisten haben offenbar gesagt, dass es falsch war und dann ist er da irgendwie vielleicht eingelenkt oder auch selber hat das irgendwann gesehen, dass es nicht die geilste Situation war und dass er einfach nicht, er konnte einfach auch nicht regieren. Es war klar, dass die Linke nicht mit ihm stimmt und dann musste er aber immer wieder betonen, dass er nicht mit der AfD stimmt. Wird ja dann mit seinen 5% kommt er nicht weit. Ja. Und das wird er vielleicht auch irgendwann anerkannt haben.
Das ist ja halt auch einfach so ein heftiger Punkt, weil aber ich finde, abgesehen von der Tatsache, dass es halt absolut überhaupt nicht geht, dich von der AfD wählen zu lassen, ist ja auch dieser Anspruch mit 5% einfach, das für dich beanspruchen zu wollen, das finde ich so krass, dass du denkst, dass das okay ist. Mhm. Also das finde ich so losgelöst von dieser Frage, dass ich mir denkst, so, das finde ich irgendwie politisch unanständig.
Er hätte wirklich so einen richtig krassen Konsens. Dann, also ich meine, rechtlich ist das ja alles völlig in Ordnung. Total. Dann finde ich, kann man über sowas irgendwie sprechen, wenn er so einen wirklich krassen Konsens hätte. Den hatte er aber nicht.
Nee, den hatte er
nur nicht. Nur mit der AfD zusammen. Ja, so, ne?
Total, aber ich glaube halt auch einfach nochmal, es ist was anderes, wenn die stärkste Partei oder die zweitstärkste Partei oder so da guckt, weil man kommt da nicht zu hin. Aber wie gesagt, ne, die sind da gerade reingestolpert. Ja, genau. Und ich finde, dann kannst du diesen politischen Anspruch nicht erheben, zu sagen, ich bin jetzt derjenige, der wirklich gefragt ist, in dieses Land dann. Genau. Ne? Also, und das fand ich irgendwie so krass.
Auch vor allem jetzt jemand, der vorher politisch irgendwie nichts gemacht hat, findet, das ist gar nicht so dramatisch. Aber die FDP ist ja überhaupt erst wieder in den Landtag wiedergewählt worden. Die war vorher nicht in den Landtag. Und dann direkt sagen, okay, gut, und Ministerpräsident mache ich jetzt auch mit 5. Also es war halt überhaupt gar kein Konsenskandidat, sondern es war für viele irgendwie so das kleinere Übel.
Total.
Das ist
dieses Thema wird uns auf jeden Fall alle noch lange und viel und intensiv beschäftigen, weil es natürlich irgendwie einfach nochmal gezeigt hat, irgendwie, was das mit so einer, mit einem ganzen Land tatsächlich macht.
Ja, und ich hoffe, dass es substanzielle Debatten anregt, wie diese Rechts-Links-Diskussion, die wirklich unfassbar denkfaul ist und mit der sich die CDU wahnsinnig bequem macht, weil sie sich immer selbst einfach als Mitte behauptet.
Ja.
Und was mich zum Beispiel sehr wahnsinnig macht, ist gleichzeitig immer eine sehr öffentlichkeitsstarke Werteunion unterwegs ist, die wirklich, ich würde sagen, in Teilen radikal rechts ist. Und sich dann als Mitte zu behaupten, aber kann, ich meine, die hat ja keinen linksradikalen Flügel. Mhm. Also selbst wenn sie das, wenn wir das ernst nehmen würden mit Links-Rechts-Gleichsetzung und bla bla, selbst dann haut das ja nicht hin, weil es gibt ja keine keinen linksradikalen Flügel der CDU, das wäre ja mal spannend, aber der müsste ja wirklich radikal links auch sein, wenn man das mal wäre. Ja, der ist halt weit davon entfernt. Weit davon entfernt,
leider. Also ich sag das jetzt nur, weil der ja immer so gelesen wird, sagt, der linke
CDU. So wird dem unterstellt, ich meine, der ist, also der ist wirklich liberal, ne? Gar keine Frage, aber den sehe ich jetzt auch nicht in einem antikapitalistischen, ja, und auf einer antikapitalistischen Plenarsitzung sehe ich den irgendwie auch nicht oder so. Also
ja, aber da merkt man ja halt auch irgendwie, wie das Rechts-Links-Mitte-Verständnis halt einfach auch ist. So, ne?
Und völlig schräg ist und da müssen wir mal intensiv drüber reden.
Total.
Genau. Auch hier im Podcast.
Genau, wir können vielleicht einmal rüber switchen zu dem anderen Thema, das uns hier im Land vor allem auch beschäftigt hat. Zu der Debatte um Vollverschleierung, vielleicht einmal zur Einsortierung, weil ich glaube, das geht immer ein bisschen unter. Ich fange mal quasi beim Wahlprogramm an und der Debatte, die dort stattgefunden hat. Und dann kannst du ja vielleicht mal gerade vor allem auch das, was im letzten Jahr passiert ist und was heute quasi ansteht, diskutieren. Wir haben 2017, für all diejenigen, die das nicht verfolgt haben, ein Wahlprogramm geschrieben. Und haben da unterschiedliche Themen, zu unterschiedlichen Themen uns positioniert. Und dann gab es unter anderem auch die Diskussion, weil wir sowas fordern wie ein Vollverschleierungsverbot. Und da haben sich unterschiedliche Menschen dann zusammengetan und haben nach einer Lösung gesucht, wie man eine Formulierung fürs Wahlprogramm findet, die vor allem im Sinne von Grund- und Frauenrechten und Menschenrechten einfach unterwegs ist. Und wir haben uns dann auf die Passage geeinigt, zu sagen, die Grundrechtsträgerin, also die Frau selbst, ist immer diejenige, die entscheidet, was sie tun möchte und was sie nicht tun möchte. Mhm. Und wenn Frauen in Zwangssituationen sind, dann sind wir dafür, dass diese Frauen aus diesen Zwangssituationen rausgelöst werden. Was wir nicht richtig finden, ist quasi, sollte es aus einer Zwangssituation herauskommen, dass der Staat auf der anderen Seite quasi Grundrechte dann auch nochmal entzieht an der Stelle. So, das ist eine Debatte, die wir geführt haben rund um die Frage Selbstbestimmungsrecht, Grundrechte und auch mit der Frage von antimuslimischem Rassismus, weil man bei der Stelle natürlich auch immer klar sagen muss, wenn man über Vollverschleierung redet, dann redet man ganz oft nicht nur über dieses Thema, sondern über das, über grundsätzlich antimuslimische Ressentiments, die stattfinden. Und all das zusammenzukriegen, haben wir in der Formulierung unseres Wahlprogrammes hinbekommen. Und dann gab es diesen Fall in Schleswig-Holstein mit einer Frau, die eine Niqab getragen hat. Und da übergebe ich das Mic an dich.
Genau, das war Anfang letzten Jahres. Eine Studentin, die zum Islam konvertiert ist, die war vorher radikale Christin, hat in einer Vorlesung eine Niqab getragen. Die hat vorher auch schon in Seminaren und Vorlesungen Niqab getragen, das hat aber offenbar die Dozierende nicht gestört. Aber dann gab es den Fall, ein Professor hat es gestört und das dem Präsidium gemeldet. Und das Präsidium hat dann, glaube ich, Gespräche geführt mit der Studentin, um da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das ist nicht gelungen und dann eine Richtlinie erlassen, die das Tragen der Niqab auf dem Campus nicht verbietet, aber in den Vorlesungen, in allen Lehrveranstaltungen und in Beratungsgesprächen, die das Studium betreffen. Also ein Verbot einfach. Man kann dann mit Niqab nicht mehr studieren. Das war so der Ansatz. Das kann aber eine Hochschule so nicht einfach entscheiden, sondern es braucht dafür eine rechtliche Grundlage, auf die sie sich berufen. Die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und seitdem, Anfang letzten Jahres eben, fordert deswegen das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität ganz deutlich, dass es eine solche rechtliche Grundlage gibt und wir als Parlament entscheiden, das Tragen der Vollverschleierung ist auf dem Campus verboten. Begründung ist, die Gestik und Mimik ist für die Lehre wahnsinnig wichtig. Das ist der einzige Hebel, über den man das ein solches Verbot durchführen könnte. Und ich war von vornherein dagegen, aus ganz vielen Gründen.
Und weil wir ein Wahlprogramm haben, das genau das ja auch nochmal formuliert, genau, wie wir dazu stehen.
Ja, und ich, genau, also wir haben dieses Wahlprogramm, diese Wahlprogrammpositionierung. Ich persönlich teile diese Positionierung extrem doll. Also ich sehe das einfach genauso, wie es bei uns im Wahlprogramm steht, und halte ein Verbot für den gänzlich falschen Weg, auch wenn ich die Niqab ablehne und auch die Niqab als ein durchaus patriarchales Symbol sehe und auch keine moderne Auslegung des Islams kenne, in der eine Niqab gefordert wird. Aber das ist am Ende nicht das Entscheidende, sondern es geht darum, Grundrechte dann in solchen Fragen eben auch zu schützen. Und hier werden im Wesentlichen zwei Grundrechte berührt, und zwar einmal die Religionsfreiheit. Da sagen zwar die meisten, es ist auch religionsfrei, also wird gar nicht religiös gefordert, steht auch nirgendwo im Koran. Und die meisten Muslime tragen noch keine Niqab. Wieso sollte das unter die Religionsfreiheit fallen? Das ist nicht entscheidend. Bei der Religionsfreiheit geht es nicht um Konsens, sondern es geht darum, dass man eine innere Motivation letztendlich hat, eine innere Überzeugung und diese gut begründen kann. Und das haben bisher alle Gerichte bei der Niqab so entschieden, dass das da gegeben ist. Und das Zweite ist die Berufsfreiheit. Dadurch, dass der Staat quasi ein Monopol hat auf Universitäten, zählt hier die Freiheit der, oder die, das Recht der freien Wahl einer Ausbildungsstätte. Und diese beiden Rechte sind, finde ich, sehr schwerwiegende. Und die können mit dem Argument der Gestik und Mimik meiner Auffassung nach eben nicht ausgehebelt werden.
Ja. Und was jetzt einfach auch spannend ist und vielleicht auch für Leute, die das ein Stück weit verfolgt haben, wie die Debatte hier läuft, ist, dass quasi zwei Positionen dem gegenüberstehen. CDU und FDP möchten unbedingt ein Verbot, SPD glaube ich genauso.
Ja, SPD hat sich nie richtig dazu positioniert. Die haben am Anfang gesagt, ja, auf jeden Fall Verbot. Und danach haben sie gesagt, wir wollen das Gesetz nicht ändern. Also ja, es ist ganz schräg.
Ganz merkwürdig. Auf jeden Fall ist die Tendenz eher so, dass alle anderen Fraktionen eher sagen, okay, wir wollen ein Verbot. Und wir sagen, wir halten das für, aus Grundrechtsperspektive finden wir das höchst problematisch. Und was wird daraus gemacht? Daraus wird gemacht, wir als Grüne finden die Burka und die Niqab quasi total geil und wollen, dass quasi jede Frau so rumläuft. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, und das muss ich an der Stelle mal loswerden, halte ich für so höchst problematisch. Ne? Also ich weiß, dass es schwierig ist, bestimmte Themen in ihrer Differenziertheit auch darzustellen über, weiß ich nicht, Zeitungsartikel, Twitter, was weiß ich was. Mhm. Ne? Aber ich finde das so problematisch, dass quasi gegenübersteht, die einen sind für Niqab, die anderen sind gegen die Niqab. Ja. Und dabei geht es gar nicht um die Frage der Niqab, sondern um eine Grundrechtsfrage. Ja. Ja. Und das finde ich, also das ist so ein Punkt da, wo man einfach merkt, da wo man halt einfach, egal wie viel man das erklärt, und du musstest es ja im Laufe des letzten Jahres, im Laufe der Anhörung, im Laufe der ganzen politischen Debatte immer wieder diskutieren und verteidigen und so weiter, warum wir es für problematisch halten. Und was ich dazu halt auch so schwierig finde, ist, dass einem das gar nicht zugestanden wird, dass man darüber differenziert diskutiert. So. Und ich kann persönlich eine bestimmte Haltung zu einem Thema haben, aber das, was immer an allererster Stelle steht, ist doch einfach, und ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, unser Grundgesetz. So.
Ja.
Und das finde ich so problematisch, weil diese Diskussion einfach mal darum zu führen, so, die findet nicht statt. Wir haben da auch krasse Debatten innerhalb der Partei zu dieser Frage. Wie sieht das aus? Wie verhalten wir uns dazu? Und so weiter und so fort. Wir hatten einen Parteitag vor ein paar Monaten, da wo diese Frage auch nochmal diskutiert werden sollte in Schleswig-Holstein. Die Mitglieder der Partei haben sich dagegen entschieden, dieses Thema so hoch zu ranken, dass es tatsächlich auf dem Parteitag diskutiert worden ist. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sagen, sie sprechen im Namen der Basis und sagen, die Positionierung muss verändert werden. Da regt sich wiederum viele Menschen darüber auf, dass Menschen für sich beanspruchen, die Basis zu sein, ohne die Basis tatsächlich zu sein. Oder noch nicht mal Parteimitglied zu sein und so weiter. Das ist also eine sehr aufgehitzte Debatte und ich finde es tatsächlich total krass, wie man anhand eines Themas, das einmal stattgefunden hat, und ich sage nicht nur, weil es einmal stattfindet, muss man Debatten nicht führen, aber wie viele Kräfte und Energie das bindet. Und ich finde, all das nochmal einzusortieren in einem gesamtpolitischen Kontext, den wir eigentlich haben. Worüber haben wir gerade geredet? Wir haben über Thüringen geredet. Wir reden über den Rechtsruck unserer Gesellschaft. All diese Fragen, das mal damit einzusortieren und sich die Frage zu stellen, lass uns mal ganz kurz von tagespolitischen aktuellen Ereignissen zurücktreten und uns mal das Gesamtbild angucken, uns mal die Frage stellen, was macht diese Debatte mit uns? Warum wird sie geführt? Und warum ist es problematisch, so zu argumentieren?
Ich habe in 2,5 Jahren, die ich jetzt hier bin, keine Debatte gehabt, die so bundesweit und präsent war. Mit den Titelseiten und Berichterstattung in Pipapo so. Ne? Das ist schon bemerkenswert und das hat nicht was damit zu tun, dass es jetzt die allerrelevanteste Diskussion ist, weil so viele Menschen davon betroffen sind und es da einen riesen Missstand gibt und der unhaltbar ist, würde ich sagen, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man diese Diskussion einfach unheimlich gerne führt und die häufig auch problematisch geführt wird. Und da gibt es einmal diese juristische Perspektive, über die wir gerade gesprochen haben, und da spielt zum Beispiel auch in der juristischen Perspektive dieser Einzelfall eine Rolle. Ich meine, wir reden weiterhin über eine Frau in 350 Jahren Universitätsgeschichte. Und das wiederum, wenn man Artikel 19 des Grundgesetzes anguckt, der besagt, Leute, wir dürfen keine Gesetze für einzelne Menschen machen. Also, weil man nämlich keinen Rechtsschutz gegen ein Gesetz hat. Angenommen, wir machen jetzt ein Gesetz gegen Lasse Petersdotter, dann kann ich mich nicht mit einem Anwalt dagegen wehren. Und deswegen darf es keine Gesetze gegen einzelne Personen geben, sondern die müssen grundsätzlich gelten. Hier kann man teilweise darüber diskutieren, geht es jetzt gerade um eine einzelne Person oder nicht. Man kann auch durchaus da ein Gesetz machen, aber auch das spielt hier eine Rolle, dass es eine einzelne Person ist. Aber auch das unbenommen, ne, nehmen wir die ganze juristische Debatte raus. Selbst dann bin ich inhaltlich politisch gegen ein Verbot, weil ich es auch den falschen Weg halte. Ja. Also wir helfen der Frau in der Situation nicht. Wir erhöhen im Zweifelsfall Abhängigkeiten. Wenn es eine Zwangssituation gibt, dann bestrafen wir die Unterdrückte statt den Unterdrücker. Wenn es keine Zwangssituation ist, dann machen wir eine Kleiderordnung, wo man echt fragen kann, für wen ist es eigentlich. Und es gibt kein Recht auf uneingeschränkte Kommunikation und auch kein Schutzrecht gegen ein Unbehagen, was man vielleicht empfindet, wenn man jemanden in Niqab sieht. Das ist im Zweifelsfall nicht so entscheidend wie die Frage, darf diese Frau studieren oder nicht. Ja. Und insofern, ich habe dazu eine lange Rede im Landtag gehalten, die findet ihr bei YouTube. Ich werde euch auch sehr gerne ein Protokoll zuschicken aus unserer Anhörung, die wir dazu durchgeführt haben. Wir haben im Landtag eine der größten Anhörungen in der Geschichte dieses Parlaments dazu durchgeführt. So, das darf man alles, muss man alles mal zusammendenken und dann überlegen, von wo kommen wir eigentlich, wie groß ist das Problem und wieso sind eigentlich alle so auf der Zinne. Ja. Ich bekomme Beleidigungen noch und nöcher, alles Mögliche. Ist das eigentlich die Debatte, die das, also wird da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ich finde, es ist immer schwierig als Politiker, sich da irgendwie rauszunehmen und ich bin niemand, der zur, das ist immer blöd, sich selbst so frei zu hören. Ich finde, Journalisten machen in der Regel eine sehr, sehr gute Arbeit. In dieser Debatte war ich über die ein oder andere Berichterstattung sehr verwundert. Ich fand es sehr schade, dass bei der Anhörung, die wir durchgeführt haben, auch bei der mündlichen Anhörung, ein einziger Journalist anwesend war. Dieser Journalist letztendlich hauptsächlich jemanden zitiert hat, der nicht Teil der Anhörung war, aber das so wirkt im Artikel, als wäre die Person Teil der Anhörung, weil die Person sich für ein Verbot ausgedrückt hat und so weiter. Ich war mit der Berichterstattung, die hat mich verwundert, aber kann auch sein, dass das meine eigene Wahrnehmung war. Vor einigen Folgen hier haben wir ja mit Christopher Fuchs von der FDP gesprochen. Das war ja kurz nach dieser Anhörung. Da habe ich ihn ja auch darauf angesprochen, hast du eigentlich das Gefühl, dass das in der Berichterstattung so war, wie wir es wahrgenommen haben? Könnt ihr nochmal reinhören, was Christopher da von der FDP dazu gesagt hat. Ja, Ich habe aber unheimlich viel gelernt in den letzten anderthalb Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also auch aus dieser Debatte. Und ich glaube, diese Diskussion kann man öffentlich nicht gewinnen. Man kann sie nur aushalten. Ja. Aber das ist am Ende auch Verantwortung von Politik in der Regierung. Wenn wir immer wieder sagen, bei Grundrechten keine Kompromisse, dann wird es hier mal relevant. Ja. So, ne?
Ja, und vor allem, ich meine, ich finde auch immer wieder deutlich zu machen, dass es um einen Fall geht, ne? Und die Erzählung aber so ein Stück weit ist, so nach dem Motto, deswegen spreche ich an der Stelle auch immer wieder auch antimuslimischen Rassismus an der Stelle an, so quasi eine Islamisierung unserer gesamten Gesellschaft, so wir müssen das aufhalten. Da wo ich mir denke, so Freunde der Volksmusik, so, ne? An der Stelle sind wir nicht und das ist eine höchst problematische Erzählung einfach, die an der Stelle stattfindet und unseren freiheitlichen, demokratischen Staat zu verteidigen, ist genau das, was man tut mit solchen Fragen am Ende des Tages. Ja, sich die Frage zu stellen, wann sind wir bereit, bestimmte Dinge irgendwie quasi aufzugeben, weil wir der Meinung sind, das oder das passiert, obwohl wir ganz klare Regeln haben, auf die wir uns geeinigt haben.
Ja. Und die Debatten, du hast es gerade eben angesprochen, antimuslimischer Rassismus, Islamfeindlichkeit, da gehen natürlich alle immer sofort an die Decke, wenn man das auch nur anspricht, dass das da Konnotationen geben kann. Aber wenn mir Leute kommen mit, während den Anfängen, so, dann ist das ein Satz, der aus dem Antifaschismus kommt und da auch gefälligst bleibt und nicht verwendet wird, um zu glauben, irgendeiner Islamisierung entgegenzutreten oder so. Weil während den Anfängen haben wir an anderer Ecke gerade massiv verpasst. Und jetzt hier irgendwelche Erzählungen aufzumachen, weil eine Frau mit Niqab studiert, stünden wir kurz vor der Islamisierung des Abendlandes. Die Erzählung mache ich nicht mit und aufgrund dieser Erzählung mache ich keine Politik. So, und sondern stattdessen versuche ich da ruhig über diese Diskussion zu gehen. Ich diskutiere mit allen Leuten darüber, ich kriege viele Mails und ich beantworte jede Mail von denen selbst. Das geht nicht irgendwie durch irgendwelche Mitarbeiter, keine Ahnung was. Aber ich würde auch mal sagen, ein bisschen Ruhe in diese Debatte würde auch helfen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir diskutieren, vielleicht um mal zu zeigen, wo sind wir da eigentlich gerade in einem parlamentarischen Verfahren. Ich diskutiere mit CDU und FDP jetzt Einzelsituationen, wo eine Niqab relevant ist oder nicht. Ich sage von vornherein, ich bleibe gegen ein Verbot. Aber wir müssen über einzelne Situationen sprechen, zum Beispiel Identitätsfeststellung vor einer Prüfung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dass man mit einer Niqab nicht an der Fräse sitzen kann, ist auch gar keine Frage. Und auch andere Bereiche werden mit Sicherheit zu regeln sein. Zum Beispiel Niqab bei darstellendes Spiel ist schwierig. So, kommt im Zweifel auf die Rolle an, aber man wird ein darstellendes Spiel vermutlich nicht studieren können, weil man eine Niqab trägt. Ja. So, das finde ich auch richtig, weil da Gestik und Mimik tatsächlich bewertet wird.
Ja.
Das findet aber auch im Philosophiestudium nicht statt.
Ja, total. Und ich glaube, was ich halt immer spannend finde, ist all die Debatten, die man in der Theorie führt.
Ja.
Ne? Also wenn man dann sowas sagt wie, wir müssen aufpassen, dass die und die Debatten nicht stattfinden, wenn man über Diskursverschiebung spricht und so weiter. Und dann, wo man sich denkt, an der Stelle findet eine Diskursverschiebung statt, wenn man halt quasi, während man super viele andere, und ich meine damit gar nicht so ein Whataboutism, so nach dem Motto, was ist aber mit Rechtsextremismus
und
so. Aber jetzt mal ernsthaft quasi, ich denke mir immer so, die Energie und Kraft, die wir bei solchen Debatten reinstecken quasi, die würde ich mir, ey, wenn wir die in diese Richtung führen würden, dann hätten wir kein Problem in unserer Gesellschaft. So. Also das denke ich mir dann an der Stelle dann schon ganz oft. Und die Debatte wird weiterlaufen. Es wird viele andere Debatten auch geben, die in diese Richtung gehen, da wo man es nicht schafft, eine differenzierte Meinung, die man zu einem Thema, zu einem Sachverhalt hat, nicht in der Breite diskutieren kann. Vielleicht interessiert es irgendwelche Menschen, die sich das hier anhören, warum wir eigentlich zu so einer Positionierung gekommen sind. Nicht nur wir als Fraktion, sondern auch wir als Landesverband, warum wir an der Stelle immer wieder auf Grundrechte hinweisen und uns die Frage stellen, in welche Richtung wollen wir eigentlich als Gesellschaft laufen.
Sind wir bei 38 Minuten. Wir haben noch ganz, ganz viel zu besprechen.
Was haben wir denn noch zu besprechen?
Ach, den Rücktritt von AKK könnte man. Aber ich finde, das lassen
wir jetzt mal weg. Wir haben jetzt so viel über andere Parteien gesprochen. Wir wissen gar nicht, wer das macht. Merz hat sich positioniert.
Ich möchte nochmal über zwei Sachen reden. Also einmal ganz kurz ein Hinweis, bevor ich das vergesse. Am Samstag tritt eine Neonazi-Band in Neumünster auf, im Titanic. Eudoxie heißt die Band, furchtbare Combat 18 ätzende Neonazi-Band. Dagegen sind Demonstrationen organisiert. Geht da ruhig mal hin. Mhm. Links und rechts ist nicht das Gleiche. Deswegen stell dich auf die Seite der Richtigen, und zwar auf der Linken.
Ja.
Das wollte ich einmal hingewiesen haben. Wie gesagt, Samstag Neumünster. Und Dann, wir müssen diesmal dran denken, was wir mitgenommen haben. Ich weiß nicht, was ich mitgenommen habe.
Ich schon. Ich weiß ganz genau, was ich sagen werde.
Fuck.
Ich fange an.
Du willst aber, nee, aber noch nicht jetzt. Dieser Podcast kommt am Freitag um 15 Uhr raus. Ich glaube, dann kannst du etwas erzählen, was am Freitag um 12 Uhr rauskommt, oder?
Genau. Wir haben uns als Koalition dazu entschlossen, dass wir auch die Forderung stellen wollen, wie einige andere Landesparlamente auch oder beziehungsweise Landesregierungen, dass wir...
so viele sind es ja noch nicht, oder?
Es sind vier.
Vier, ja.
Uns zu positionieren und zu sagen, wir möchten gerne Minderjährige aus griechischen Camps auf den Inseln nach Schleswig-Holstein
Minderjährige holen. Geflüchtete.
Minderjährige Geflüchtete, genau. Und wir können als Land nur Personen aufnehmen, wenn das Bundesinnenministerium zustimmt. Das ist im Aufenthaltsgesetz § 23 so geregelt. Und deswegen brauchen wir die Zustimmung von Seehofer an der Stelle. Wir haben hier das Innenministerium gebeten, dass sie einen Brief an Seehofer schicken. Und abgesehen davon auch stellen wir als Grüne nochmal die Forderung, dass wir es richtig finden würden, uns anzuschließen an die anderen Bundesländer, die diese Forderung auch stellen. Weil ich glaube, dass es halt schon wichtig ist. Und da merkt man halt auch, dass Landespolitik auch eine relevante Funktion einfach hat. Umso mehr Landesverbände und Landesregierungen auch sich positionieren und sagen, wir möchten das machen, dann muss der Innenminister, der Bundesinnenminister sich erstmal dazu positionieren und erklären, warum wir das dann nicht tun. So, und es sind ungefähr 5000 Minderjährige, die dort unterwegs sind, unter katastrophalen Zuständen, viel zu wenige Unterbringungsplätze. Wir werden sehen, was passieren wird und ob es tatsächlich dazu kommt. Wir sind angewiesen auf den Bundesinnenminister und wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, dieses die Länder sind bereit, Menschen aufzunehmen, aber am Ende muss Horst Seehofer entscheiden, ob wir es dürfen.
Ja.
Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon bei den ganzen Seebrücke-Debatten und wenn im Mittelmeer ein Schiff nicht anlegen durfte und so weiter. Da haben wir auch in Schleswig-Holstein ja auch schon unsere Bereitschaft genannt, Menschen aufzunehmen.
Genau, und es ging, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, immer dann, wenn das passiert, es ging das nur, weil es dann ein Einvernehmen gab von dem Bundesinnenministerium. Das heißt, weder eine Kommune noch ein Land kann einfach sagen, oh, wir machen das hier einfach, sondern das Bundesinnenministerium muss immer d'accord dazu sagen. Und ich finde das richtig krass und richtig gut, dass Kommunen bereit sind zu sagen, wir nehmen Menschen auf, dass Bundesländer sagen, wir sind bereit, das zu tun. Und ich glaube, dann muss man als Bundesinnenminister sich halt auch die Frage stellen, so, wie kann ich das eigentlich dann blockieren. Mhm. So, natürlich ist das Ganze in einem gesamteuropäischen Kontext zu bewerten und zu betrachten, weil natürlich gibt es dann auch immer Stimmen, ja, wir können hier nicht so einen Alleingang machen. Was ich aber halt auch nicht erklärbar finde, ist zu sagen, wir sitzen das so lange aus, bis es da eine Einigung gibt. Deswegen finde ich das richtig, dass es dann teilweise auch nationale Vorstöße gibt, um eine europäische Debatte in eine bestimmte Richtung dann halt auch nochmal zu drehen. Weil bei all dem, und das ist gut und das ist richtig, dass es Gesetze gibt, dass es Richtlinien gibt und so weiter, ja. Und an die man sich zu halten hat und so weiter, ja. Aber wenn man merkt, dass man stehen bleibt so und dass Menschenleben tatsächlich darunter leiden, dann muss man sich doch die Frage stellen quasi, wie kann man solche Prozesse eigentlich beschleunigen, dass es zu einer europäischen Lösung kommt in der Frage von Aufnahme und Verteilung und Seenotrettung und all diese Sachen so. Und das ist einfach eine krasse Situation. Ich glaube, viele haben das gerade so um Weihnachten herum mitbekommen, einfach wie die Situation ist in diesen Lagern. Und es ist, du kannst das nicht erklären, warum sowas in Europa passiert. Das muss man offen ehrlich sagen. Wir können uns nicht immer irgendwie hier quasi als die Humanisten feiern, wenn solche Situationen an unseren europäischen Grenzen stattfinden. Und deswegen hoffe ich, dass, um das mal abzubinden an der Stelle, dass Seehofer auf uns Bundesländer eingeht.
Das hoffen wir alle. Und dann werden wir das hier auch mal wieder aufrufen, um zu gucken, was eigentlich mit solchen Verfahren und Forderungen eigentlich passiert. Und wie sich das entwickelt.
Ja.
Kommen wir zum Ende dieses Podcasts.
Ja, ich habe auch ein 5-Minuten Interview, deswegen müssen wir zum Schluss kommen.
Das finde ich super. Dann.
Sorry. Danke.
Ich weiß immer noch nicht, was ich gleich sagen werde. Sag du erstmal, was du mitgenommen hast.
Also, ich hatte gestern richtig aufregend, war ich an der Uni Lübeck und durfte dort quasi bei einer Ringvorlesung einen Vortrag halten. Das war die letzte Ringvorlesung von mehreren Vorlesungen, die da hießen, es ging um Europa. Und ich habe dann, ich bin total verwirrt, weil Lasse gerade...
Ja, es tut mir leid, ich versuche gerade meine Notizen-App ganz kurz aufzumachen, weil ich glaube, ich habe mir da vorhin eine ganz kurze Hinweis geschrieben. Oh Gott, das war super sinnlos, aber
okay. Okay, wow, danke.
Du warst in Lübeck und hast genau. einen Vortrag gehalten.
Wow, so läuft das nämlich quasi visuell hier ab. Immer wenn ich rede, macht Lasse irgendwas anderes.
Ja,
nein, halt. Aber nein, auf jeden Fall habe ich da eine Vorlesung zurückgehalten und das Thema war koloniale Kontinuitäten und schwarzer Widerstand.
Mhm.
Und da, mir wurde irgendwie reingeschrieben, es kommen, weiß ich, 80 bis 100 Leute und ich glaube, es waren irgendwie, weiß ich nicht, 250 Leute ja, oder cool. so da. Und ich kam rein und dachte so, oh my goodness, what's happening right now? Richtig viele Leute, richtig viele unterschiedliche Leute auch. Das meinen dann halt auch die von der Uni, krass.
Wir hattest hatten, du eine PowerPoint oder eine Prezi?
Ich hatte eine PowerPoint, ich habe noch nie mit Prezi gearbeitet.
Okay, sorry. Okay.
Und da waren super unterschiedliche Leute und die meinten halt auch so ein diverses Publikum hatten wir noch nie.
Ach, schön,
das war super geil. Also wirklich von alt bis jung, irgendwie weiß, ja. schwarz, POC, interessiert cool. und so weiter. Es war super krass und ich durfte dann 45 Minuten einen Vortrag machen und dann haben wir 30 Minuten lang noch diskutiert und das war super krass so. Also ich glaube, es gab auch Leute, die waren irgendwie ein bisschen verwundert über die Deutlichkeit in der Form. Ich rede dann auch von, weiß ich nicht, von weißer Geschichtserzählung oder von schwarzen Perspektiven und viele weiße Menschen sind es halt nicht gewohnt, weiß genannt zu werden. Und das merkst du ganz oft immer in den Stimmt. Gesichtern von Leuten.
Mhm.
So, und wir werden ja, also seitdem wir denken können, werden wir mit unserer Hautfarbe, ja, unserer ja. Herkunft konfrontiert.
Ja, ja.
Und du weißt nicht, wie oft ich Situationen habe, wo ich dann einfach sage, gar nicht drüber nach, ich meine das gar nicht
ja.
edgy dann,
ja, ja, ja,
sondern einfach nur, um deutlich zu machen, nicht nur ich habe eine Hautfarbe, du hast auch eine Hautfarbe,
ja, ja,
und
genau,
eine Position,
ja, ja,
und eine Privilegien. So, ne? Dann sage ich mal so, ja, aber das sind dann ja, weiß nicht, zum Beispiel weiße Menschen, dann so, hat die jetzt gesagt, dass wir weiß sind? Und dann denkst du dir so,
ja, ihr seid, ja, ja,
ja, you are actually white and I'm black. So, ne?
Ja.
Das ist schon krass. Und habe da halt auch ein paar kritische Worte zu Entwicklungshilfe und so weiter gefunden und so weiter. Aber auch, weil ich eine Frage dazu gestellt bekommen habe und das Teil meiner Präsentation war. Und ich habe aber trotzdem gedacht, wie nice ist es eigentlich, da gerade zu stehen und mit so unterschiedlichen Leuten über ein Thema zu sprechen, das super komplex, schwierig und auch Zündstoff ist, so, ne? Das ist ja nicht nur so, dass alle Leute sich freuen, über solche Themen zu sprechen, aber dass es sich lohnt, das zu machen. So, weil da haben dann halt auch unterschiedliche Leute, da war zum Beispiel eine Medizinerin aus dem Gabun, die dann da war und die dann gesagt hat, ich lebe seit 5 Jahren in Deutschland und die Erfahrungen, die ich hier mache, die sind einfach heftig teilweise. Ich frage mich einfach, wie einige schwarze Menschen hier überhaupt bestehen können.
Mhm.
Und das war total wichtig für den gesamten Raum, das zu hören. Die hat auch voll Applaus bekommen.
Mhm.
So. Also da haben viele schwarze Menschen dann auch aus ihrer Perspektive erzählt und du hast gemerkt, so, das brach so aus den heraus quasi und das war und dann auch andere Menschen in dem Raum, die dann nochmal irgendwie Fragen gestellt haben. Einer meinte, so ein, weiß ich nicht, über 60-jähriger Typ stellte dann so die Frage, ja, was kann ich denn jetzt machen?
Ja,
so, und ich finde das total ja. geil, wenn man solche Situationen
ja.
hat. So, und dann, ja, irgendwie hat mir das voll viel Energie und Kraft gegeben, irgendwie so, dass man Themen ansprechen kann und diskutieren kann. Und es war trotzdem auch eine gute Stimmung da. Also wir haben ernsthaft diskutiert, aber es war auch locker an bestimmten Stellen und man hat auch gelacht miteinander und hat sich darauf geeinigt am Ende so, lass uns das Thema zusammen bearbeiten. Weiß, schwarz, jung, alt, POC, nicht POC, was weiß ich was. Und das war cool.
Sehr schön.
Was hast du mitgenommen?
Jetzt habe ich so zugehört, dass ich gar nicht wirklich nachgedacht habe. Und ich habe meine Notiz geguckt, irgendwie, was habe ich mitgenommen? Das war nix. Ich habe diese Woche und die letzten 2 Wochen sehr viel mitgenommen, weil das eben vieles zueinander gekommen ist. Von Nika, von Thüringen, vieles, was wir hier besprochen haben, aber auch interne Verhandlungen, die zum Ende gekommen sind, zum Beispiel, genau, wo ich nichts zu sagen kann. und dass mir das alles Spaß gemacht hat, vielleicht nehme ich das mit. Also ich habe echt Spaß am Verhandeln und am Diskutieren und an der Auseinandersetzung.
Mhm.
Und so anstrengend solche Themen wie auch diese NICAP-Debatte sind. Mhm. Ich bin dann am Freitagabend, obwohl ich eigentlich wirklich erkältet war, danach war ich dann auch 4 Tage raus, bin ich nach Neumünster zum kommunalpolitischen Treffen gefahren von den Grünen, weil ich wusste, da waren, dass da einige hinkommen, die über die NICAP diskutieren wollen. Und dann so dieses Konfrontative zu machen, zu sagen, okay, gut, ich fahre jetzt hin, biete euch an, ins Gespräch zu gehen, in Nebenraum, wo kaum jemand dran teilgenommen hat, vor allen Dingen einer der Hauptkritikerinnen nicht dran teilgenommen hat an dieser Gesprächsrunde, was ich auch irgendwie ganz nett, ganz interessant fand. Dass mir das, was, dass mir das gefällt, dass ich das irgendwie gut finde, das so zu machen, und dass mir da auch irgendwie hilft, wie ich in meinem Leben bisher mit Konflikten umgegangen bin. Ich habe immer, so wie ich aufgewachsen bin und so weiter, wenn ich wusste, da gibt es einen Konflikt oder jemand hat über einen gelabert, oder ich meine, das ist jetzt echt war so ein ganz großer Bogen. Ne? Aber ein Hauptgrund für Schlägereien in meiner Jugend war, jemand hat über irgendjemanden gelabert. Und dann haben sich die Leute gehauen. So, und ich war immer jemand, der gesagt hat, okay, gut, ich habe gehört, der hat über mich gelabert. Und dann bin ich zu der Person hingegangen und habe ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Also
ich kann es mir so bildhaft vorstellen.
Ich bin halt sehr konfrontativ, habe einfach das Ding mal angesprochen, worum es gerade geht. Und dann hat sich das in der Regel auch ohne irgendwie Schlägerei klären lassen.
Mich freut, dass du das mitgenommen hast für deine politische Arbeit, dass du niemandem aufs Maul haust.
Ja, davon ging ich eigentlich schon grundsätzlich aus. Aber so diese Art und Weise, mit Konflikten umzugehen, ja, ja, konfrontativ zu sein und nicht zu sagen, gut, ich lasse mich jetzt hier irgendwie rumschubsen oder gehe Konflikten aus dem Weg. Ja. Ich habe Joghurt im Rucksack.
Okay, ich wollte es sagen,
das war für mich interessant, dass diese Herangehensweise mir auch in politischen Konflikten hilft, wirklich zu sagen, komm, wir klären das jetzt und wirklich bereit zu sein für Auseinandersetzungen und daran auch einen gewissen Spaß zu haben, sich zu streiten. Ja. Und auch wenn Leute davon dann vielleicht mal überrascht sind und dann sich da krank hinzustellen, zu sagen, komm, diskutieren das jetzt mal. Und wenn du dafür jetzt gerade bereit bist, dann diskutieren wir es auch lange.
Ja.
So, und dass so ein Politikstil ist, auch dieser konfliktbereite Politikstil, der eben Konflikt nicht... Das ist aber nicht konfliktsuchend, aber der bereit ist...
Doch, Konflikte. Du suchst schon auch den Konflikt.
Ja, aber jetzt nicht in der Frage.
Also so wie ich dich kennengelernt habe, finde ich schon, dass du den Konflikt suchst und auch schürst. Nein,
aber dass man das auch mal aushalten kann. Ja, dass das irgendwie dazugehört und dass es irgendwie etwas ist, was ich aus meiner Biografie gelernt habe, die mir hier hilft.
Oh, ich hatte jetzt noch 15 andere, das nehme ich mal mit. Aber das werde ich nächste Woche machen, weil eigentlich würde ich gerne noch mal zu dieser Reise nach London was erzählen.
Ja.
Das machen wir nächste Woche. Es ist Zeit. Es ist genau die Uhrzeit, zu der ich jetzt gerade verabredet bin, ein Interview zu führen. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Schönes Wochenende.
Wir sehen uns.